Mein Team hat gesagt, super Entscheidung, wir unterstützen dich überall und das hat auch funktioniert.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen. Mein Name ist Laura und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen. Ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen.
Hallo zusammen. Im März steht bei PwC Deutschland alles im Zeichen des Internationalen Frauentags und wir möchten heute diesen Anlass nutzen, um über ein Thema zu sprechen, das viele Frauen im Berufsalltag begleitet: Grenzen setzen, Verantwortung übernehmen und dabei wirksam bleiben. Mein heutiger Gast ist Alke. Sie ist Partnerin im Bereich Tax und Legal bei PwC, schon seit fast 25 Jahren im Unternehmen und ebenfalls Initiatorin des Women in M&A-Netzwerks, das weibliche Führungspersönlichkeiten im Deals-Bereich zusammenbringt und ihre Sichtbarkeit, Vernetzung und Einflussmöglichkeiten stärkt. Sehr schön, dass du da bist, Alke. Herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Alke, was denken eigentlich deine Freundinnen, was du bei PwC machst?
Oh, viele denken, dass ich auf jeden Fall sehr viel Stress habe, weil ich dauernd entweder am Telefon bin oder immer sage, ja, ich kann gerade nicht, ich rufe später zurück. Was ich inhaltlich mache, da wissen Sie schon, ich bin Steuerberaterin. Finden Sie auch, wie viele, glaube ich, recht langweilig, was natürlich in der Praxis überhaupt nicht der Fall ist. Aber mein Job gerade in der Rolle, die ich hier einnehme, geht natürlich auch über die reine Steuerberatung hinaus, auch wenn ich natürlich noch sehr viel glücklicherweise mit Kunden zusammenarbeiten darf und auch noch viel steuerberatend tätig sein darf. Aber aufgrund unterschiedlicher Rollen, die ich hier inne habe, habe ich natürlich auch andere Aufgaben, die Personal, Strategie und all solche Sachen betreffend. Also von daher ein bunter Strauß an Tätigkeiten.
Sehr cool. Du hast ja jetzt schon so ein bisschen was vorweggenommen, aber geh da doch gerne nochmal ins Detail. Was genau ist heute deine Rolle? Wie sieht dein Werdegang bei PwC aus? Du hast ja auch schon einige Jahre hier im Unternehmen verbracht.
Ja, ich fange mal von vorne an und beantworte mal deine erste Frage zuletzt, wenn ich darf. Also angefangen habe ich schon während meines Studiums bei PwC und habe auch eigentlich im ganz anderen Bereich angefangen, gar nicht in der Steuerabteilung. Und hatte aber als Schwerpunkt im Studium Steuerrecht und wollte das auch gerne beruflich machen, so dass ich dann am Ende des Tages in der Steuerabteilung gelandet bin, bei einem ganz tollen Vorgesetzten, der auch viele, viele Jahre mein Mentor war, von dem ich auch sehr viel gelernt habe. Wahrscheinlich kommen wir darauf auch noch zu sprechen im Laufe unseres Gesprächs. Ich habe erst ganz normal damals hieß das Corporate Tax, ne? Das war allgemeine Steuerberatung, sehr generalistisch ausgelegt. Habe dann aber relativ schnell meine Leidenschaft für den Deals-Bereich entdeckt, also die Beratung von Unternehmenskäufen und Verkäufen aus steuerlicher Sicht. Und habe dann, nachdem ich mein Steuerberaterexamen gemacht habe, habe ich mich dann auch darauf spezialisiert und habe das sehr, sehr, sehr viele Jahre gemacht. 20 Jahre habe ich ausschließlich eigentlich Deals gemacht und wurde dann gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Leitung der Hamburger Steuerabteilung zu übernehmen. Und weil mein Vorgänger in Ruhestand gegangen ist, da musste ich dann tatsächlich meine Nacht drüber schlafen. Das ist natürlich ein tolles Angebot, aber ich wusste auch, dass damit so ein bisschen dann meine Deals-Zeit endet. Und da ich, wie viele aus meinem näheren Umfeld sagen, mit meinen Deals irgendwie verheiratet war, war es schon echt eine sehr schwere Entscheidung für mich. Aber ich bin rückblickend glücklich, dass ich diesen Schritt gegangen bin. Und dann haben wir uns so ein bisschen intern bei PwC bei Tax und Legal neu aufgestellt, was so, ich sag mal, Kundenausrichtung angeht und bin jetzt verantwortlich hier für den Bereich Middle Market und Familienunternehmen in der Region, einmal aus steuerlicher Sicht, aber auch für die anderen Bereiche habe ich hier so eine, ja, so eine Regionalliedfunktion, sage ich mal, so ein bisschen Norden, Nordost, auch noch andere Teile von Nordwest, und führe das so ein bisschen zusammen.
Du hast ja schon erwähnt, dass du im Bereich Middle Market aktuell arbeitest. Ich kann mir vorstellen, dass die Themen da häufig komplex, zeitkritisch und vermutlich auch emotional sind für Unternehmen, aber ja auch für die Menschen, die daran mitarbeiten. Was macht das Arbeiten in deinem Bereich denn aus deiner Sicht so besonders und auch so anspruchsvoll?
Also das Zeitkritische ist sicherlich ein Punkt, den ich aber glücklicherweise ja von, ich wollte gerade sagen, klein auf gelernt habe durch meine Deals-Tätigkeit. Und das ist auch der Hauptgrund, warum ich da so gerne arbeite, weil man mit vielen Familienunternehmen zu tun hat, auch mit familiengeführten Unternehmen. Und es sind immer persönliche Geschichten, die dahinter stehen. Und das ist das, was es so unglaublich spannend macht, was es auch sehr menschlich macht, wo Steuern so gut wie nie im Vordergrund stehen, sondern es stehen immer andere Geschichten im Vordergrund. Und es heißt ja auch immer, Tax follows business und nicht umgekehrt. Und diese, ja, ich sag mal, das steuerlich dann noch zu optimieren, aber eigentlich die Firmengeschichte, das Business selbst und die auch Familien, die dahinter stehen, das ist schon was, was wirklich sehr besonders ist und was auch, ich sag mal, den Bezug so zum Kunden irgendwie sehr besonders macht und sehr persönlich macht, weil man einfach weiß, die Familien, die sind schon wirklich mit Herzblut dabei. Das ist das, wofür sie quasi jeden Tag wieder aufs Neue sich einsetzen. Und da macht es einfach unglaublich viel Spaß, irgendwie da mitzumachen, mitzufiebern. Und ja, klar, gibt auch schwierige Situationen, gerade in Familienunternehmen, ne? Das ist ja immer, da liegen ja viele Dinge auch sehr dicht beieinander. Aber auch das ist natürlich super spannend, da mitzumachen und einfach, ja, irgendwie die Familien dazu unterstützen an dieser Stelle.
Ja, und da hast du ja wahrscheinlich in den letzten Jahren auch schon sehr, sehr viele Familien begleitet. Kannst du dich denn an ein besonderes Projekt erinnern, was dir irgendwie im Gedächtnis geblieben ist und wo du heute eventuell auch noch dran zurückdenkst?
Ja, es gibt viele, die, also weil ja jedes auch wirklich sehr besonders ist in seiner Art. Und ohne Namen zu nennen, selbstverständlich, aber ich kann mich an einen Fall erinnern von vor ungefähr 5 Jahren, wo es um den Verkauf von Familienanteilen ging, weil der eine Inhaber verstorben ist und die, ich sag mal, die verbliebenen Familienmitglieder sich einmal nicht ganz einig waren, was überhaupt die Führung des Unternehmens anging und auch die Familie dessen, der verstorben war, nicht wirklich in die Familiengeschehnisse, in die Unternehmensgeschehnisse eingebunden waren. Und das war was, was sehr speziell war und sehr spannungsgeladen war und sicherlich auch viele Entscheidungen bedurft hat, die man sicherlich unter anderen Umständen anders getroffen hätte. Und wo auch, ja, wo man dann irgendwann auch gar nicht mehr nur als Steuerberater dabei sitzt, sondern wo man dann einfach als jemand dabei sitzt, der die Familie in dem ganzen Prozess unterstützt.
Ja, das war auch mein erster Gedanke, dass man da wahrscheinlich auch wirklich so ein bisschen ja über die Steuerberatung hinausdenkt. Also total schön und ja, wie gesagt, auch echt ergreifend, was du da schon so alles erlebt hast. Wenn du jetzt auf deine gesamte Zeit bei PwC schaust, auch deine Zeit im Deals-Bereich, was hat dich auf deinem Weg denn am meisten geprägt, fachlich, aber eventuell auch persönlich?
Ja, also ich glaube, grundsätzlich kann ich sagen, dadurch, dass ich schon so lange bei PwC bin, über 25 Jahre, gibt es wahrscheinlich gar nicht das eine Erlebnis, wo man sagt, das hat mich jetzt geprägt oder es sind ja immer viele Kleinigkeiten. Grundsätzlich ist es so, wenn man sehr lange irgendwo ist, dass man sicherlich viele Menschen kennt, ein Riesennetzwerk hat. Und ich hatte immer das wirklich das sehr große Glück, auch viele Förderer zu haben. Ich habe aber auch selber immer dafür gesorgt, dass ich nicht nur für einen Vorgesetzten oder für einen Teamleiter irgendwas mache, sondern ich habe schon immer auch selber dafür gesorgt, dass ich für viele andere Partner Projekte mache, und nicht nur für einen, so dass man selber auch so ein bisschen seinen Bekanntheitsgrad steigert und dadurch eben, ja, ich sag mal, sich selber so ein bisschen bekannter macht in der Firma und mehr Leute einen kennen, so dass man dann auch mehr Möglichkeiten hat, unterschiedliche Sachen zu machen und unterschiedliche Dinge kennenzulernen. Und Insbesondere gefördert hat mich immer mein damaliger Chef, der mich auch eingestellt hat, der mir immer die nötige Beinfreiheit gelassen hat und mir immer sehr viel Verantwortung schon sehr früh gegeben hat. Das sind sicherlich Sachen, die in der Entwicklung sehr gut tun, auch wenn man sich vielleicht nicht immer von Anfang an alles zutraut. Es gab mal eine Situation, wenn wir sagen, gab es ein prägendes Erlebnis. Da war ich Senior Associate. Unser Team in Deals Techs hier in Hamburg war super klein. Wir waren 4 Leute. Ich war Senior Associate. Wir hatten einen Manager, einen Senior Manager und den Partner. So, und der hatten wir ein Team-Meeting. Der Senior Manager verkündete, dass er auf secondment gehen wollte. Und der Manager verkündete, dass er PwC verlassen würde. Also saß ich mit dem Partner alleine da und wurde von heute auf morgen vom Küken der Abteilung zum Teamlead. Und das ist sicherlich eine Sache, die mich sehr geprägt hat, was ein echter Sprung ins sehr kalte Wasser war. Aber wie heißt es so schön? Man wächst mit seinen Aufgaben. Und ich glaube, da ist einfach so unglaublich viel dran, dass hat mich sehr, sehr, sehr viel weitergebracht. Fachlich, aber auch in der Verantwortung, im Doing. Das ist sicherlich die eine Sache. Und das zweite war die Beförderung zum Partner. Ich hatte eine einjährige Tochter, als ich gefragt wurde, ob ich mir das vorstellen kann. Und da ich ein grenzenloser Optimist bin, habe ich gesagt, ja klar kann ich mir das vorstellen. Und dann muss ich aber sagen, so kurz vor der Beförderung habe ich doch echt nochmal drüber nachgedacht, ob ich das eigentlich alles hinkriege mit einem kleinen Kind und einem Mann, der auch in Deals arbeitet, also auch beruflich unglaublich eingebunden war. Aber da hatte ich zum Glück auch in meinem privaten Umfeld Menschen und auch eine sehr gute Freundin, die gesagt hat, komm, jetzt mach das. Wenn du feststellst, es geht nicht, kannst du dir immer noch einen Plan B überlegen. Und ich gehöre eigentlich nicht zu den Menschen, die gerne immer einen Plan B haben, weil ich immer ganz fest an den Plan A glaube. Aber ich glaube, das hat mir da auch geholfen. Und ja klar, es gibt immer mal Zeiten, die ruppeliger sind und die schwieriger sind. Aber am Ende des Tages bin ich sehr dankbar, dass ich irgendwie doch diesen Schritt gemacht habe und dass ich heute auch das Gefühl habe, dass ich das alles ganz gut hinkriege.
Und richtig schön zu hören, dass dir da auch, ich sag mal, relativ am Anfang deiner Laufbahn als Senior Associate schon so viel Verantwortung gegeben und so viel Vertrauen geschenkt wurde. Du hast gerade schon erzählt, dass du, als du Partnerin geworden bist, eine kleine Tochter hattest. Aus unserem Vorgespräch weiß ich ja, dass du inzwischen 2 Kinder hast, 2 Töchter. Was hat dir denn dann in deiner Zeit, eventuell auch in der Anfangszeit, aber immer noch heute als Partnerin geholfen, deine eigenen Grenzen zu erkennen, zu definieren und sie auch tatsächlich konsequent zu leben?
Also ich fand es ja ganz interessant, dass ihr mich eingeladen habt zu diesem Thema, weil ich sag mal, gerade dieses Thema Nein sagen, Grenzen aufsetzen, das ist, liegt mir nicht von Natur aus. Ich bin jemand, der unglaublich ehrgeizig immer war und es auch heute noch ist. Und ich habe irgendwie so einen eigenen Motor, der mich immer antreibt und ich habe immer das Bestreben durchzuziehen. Deswegen habe ich mich auch in Deals immer wohl gefühlt. Ich habe aber auch gelernt durch, also eigentlich hauptsächlich so durch die Kinder, dass meine Zeit und auch einfach meine Kraft begrenzt ist. Also das wird einem ja automatisch dann von außen auferlegt, dass man eben nicht mehr 24 Stunden am Stück nur für die Arbeit da ist, sondern dass es auch noch etwas anderes gibt, wofür man da sein muss. Und das musste ich peu à peu lernen. Das ist mir nicht immer leicht gefallen. Mir fällt es auch nicht immer leicht loszulassen. Gerade weil ich auch echt, muss ich sagen, ein bisschen so ein Perfektionist bin. Und ja, vielleicht war ich sogar, weiß ich nicht, heute würde man vielleicht auch sagen, ich war irgendwie eine Art Workaholic oder so, obwohl ich mich selber nie als solcher bezeichnet hätte. Aber mir hat es immer so viel Spaß gemacht und ich war immer mit so einer Leidenschaft dabei. Und dann musste ich halt irgendwann feststellen, so, nachmittags sind die Kinder aus der Kita, die muss ich abholen aus der Kita und die wollen auch irgendwas am Tag noch von mir haben und ich habe auch keine Kinder bekommen, um sie nur fremd betreuen zu lassen. Also ich wollte auch immer Zeit mit meinen Kindern verbringen, will ich auch heute noch. So, habe dann angefangen Teilzeit zu arbeiten und war dann schlicht darauf angewiesen, auch mich auf andere Menschen zu verlassen. Und das war für mich ein ganz schön harter Lernprozess, muss ich sagen. Aber ich habe das ganz große Glück, dass ich unglaublich, wirklich fachlich tolle Leute in meinem Team habe und auch engagierte Leute in meinem Team, wo ich weiß, ich kann mich auch darauf verlassen. Und ich habe nicht mehr dieses Gefühl, was ich früher hatte, dieses Kontrolletti-Gefühl. Früher hatte ich immer das Gefühl, ich muss alles kontrollieren, ich muss alles im Griff haben. So, und heute weiß ich, dass die Dinge auch funktionieren, wenn ich mich ein bisschen mehr darauf verlasse, dass andere sie machen, weil sie sie mal mindestens genauso gut machen, wenn nicht besser. Und das hat mir, sage ich mal, schon sehr geholfen. Aber es ist für mich zum Teil immer noch ein Lernprozess. Aber ich habe auch früh gelernt, mich durchzubeißen. Also es gab auch Situationen in meinem Leben, wo ich schon mal gedacht habe, bist du auf dem richtigen Weg, aber ich habe immer irgendwo auch gelernt, nicht links und nicht rechts zu gucken, sondern meinen Weg zu verfolgen. Und das war, glaube ich, am Ende des Tages auch das, was mich dazu geführt hat, dass ich heute auch in meinem Job so zufrieden bin und dass ich einfach das Gefühl habe, es ist gut so, wie ich es mache und was ich mache.
Mhm. Ja, total. Und ich glaube auch gerade dieses Thema Partnerin in Teilzeit, das hört man ja ehrlich gesagt eher noch selten. Gab es denn für dich auch einen Moment, der dir so ein bisschen die Augen geöffnet hat, wo du dachtest, boah, ich weiß nicht, Vollzeit arbeiten, Kinder und das gerade dieses, was du gerade beschrieben hast, dieses Gefühl, alles kontrollieren zu müssen, das geht so nicht mehr. Ich muss jetzt meine Grenzen ziehen. Ich muss gerade mal irgendwie einen Cut machen, sonst klappt das hier alles nicht mehr.
Ja, den hatte ich relativ spät, diesen Moment. Also ohne dass ich sagen könnte, es gab ein auslösendes Moment. Das hat es, glaube ich, nicht gegeben. Aber ich habe gemerkt, dass die Verantwortung im Job, die Kinder, also dieses alles, was dazugehört, dass ich irgendwie an so einem Punkt war, wo ich gedacht habe, oh, ich komme mit den 24 Stunden am Tag nicht mehr zurecht. Und wo ich so ein bisschen Sorge hatte, dass das irgendwie auch schiefgehen kann, gesundheitlich. Und dann habe ich mir Hilfe für zu Hause geholt und dass ich weiß, auch da ist immer jemand, wenn die Kinder nach Hause kommen, dass ich nicht das Gefühl habe, ich muss immer alles selber regeln. So, und das war für mich schon mal irgendwie so ein echter Befreiungsschlag. Und so, dass ich jetzt auch bei der Arbeit flexibler bin. Also ich arbeite ja nach wie vor in Teilzeit und das, ne, ist auch kein Geheimnis. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber am Ende des Tages, glaube ich, gelingt es mir ganz gut, alles miteinander in Einklang zu bringen und auch so in Einklang zu bringen, dass keiner drunter leidet, dass meine Familie nicht leidet, dass ich selber auch nicht leide. Und meine Kinder sind Gott sei Dank sehr ehrlich immer mit mir, also die zeigen mir relativ schnell, wenn sie das Gefühl haben, da fehlt jetzt irgendwas und da müssen wir irgendwie mal wieder ein bisschen schrauben.
Ja, auch dieser Punkt, den du genannt hast, sich aktiv Hilfe zu holen und auch Hilfe anzunehmen, ich habe das Gefühl, das fällt ja auch nicht jedem leicht. Also total schön, dass du da jetzt für dich und für deine Familie so eine gute Lösung gefunden hast. Weißt du noch, wie dein Umfeld darauf reagiert hat, als du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt den Schritt, ich gehe in Teilzeit, ich werde, wie gesagt, meine Grenzen ein bisschen konsequenter leben, eventuell auch auf der Arbeit. Wie war so die Reaktion im Team? Wie kamen dir die Leute entgegen?
In meinem privaten Umfeld, die haben das natürlich alle begrüßt und haben gesagt, genau die richtige Entscheidung, weil die gesehen haben, dass ich auch irgendwann so ein bisschen an meine Grenzen gestoßen bin. Und das war auch noch während meiner Deals-Zeit. So, also habe ich gedacht, entweder ich lasse das mit den Deals, das wollte ich aber zu der Zeit noch nicht, oder ich muss mir irgendwie eine Möglichkeit überlegen, wie ich es trotzdem machen kann. Und dann war es wichtig, dass ich hier intern also einmal ganz klar gesagt habe, was kann ich leisten, was kann ich nicht leisten. Und du hast gefragt, wie das Umfeld auch bei der Arbeit darauf reagiert hat. Mein Team hat gesagt, super Entscheidung, wir unterstützen dich überall. Und das hat auch funktioniert. Auf Ebene des Partnerteams, ich glaube, die haben mir alle zugetraut, dass ich grundsätzlich das alles kann und gut manage. Aber dieses Oh, Teilzeit in Deals, das fanden die alle schon ganz schön komisch. Und es waren auch, das muss ich auch offen dazu sagen, ich hatte da auch immer nur mit Männern zu tun, ne? Und es ist ja heutzutage immer noch so, ne? Die haben alle Familien, aber da sind die Frauen in Teilzeit und oder arbeiten im Zweifel auch gar nicht und kümmern sich um die Familie. Und für die war das schon sehr schwer vorstellbar, dass das irgendwie funktionieren konnte, dass ich quasi deren Job und den Job derer Frauen in Personalunion mache, das ist irgendwie, das gab es nicht wirklich oft und war, glaube ich, schwer vorstellbar für viele. Aber es hat funktioniert.
Wollte gerade sagen, es klappt und jetzt kannst du dadurch ja selber total das Role Model sein. Das war ja auch einer der Gründe, dass wir dich heute eingeladen haben als Gast, weil es einfach super spannend ist, deine Perspektive zu hören. Und du bist ja heute selbst in einer Führungsrolle und somit auch in gewisser Weise Mentorin. Wie gehst du denn selber mit den Grenzen deines Teams um? Wie schaust du, dass jeder seine Grenzen wahrt, gerade in Hochphasen?
Also ich glaube, dass ich von Natur aus ein Mensch bin, der relativ empathisch ist. Das ist hilfreich in solchen Situationen. Aber ich kann mich natürlich auch sehr gut in solche Situationen reinversetzen. Gerade dadurch, dass ich Kinder habe und ich war bei mir im Team die Erste, die Kinder hatte. Und inzwischen haben einige bei mir aus dem Team Kinder. Von daher kann ich einmal die Grenzen, die einem quasi von außen gesetzt werden, natürlich sehr gut nachvollziehen, einfach aus eigener Erfahrung, die ich ja auch heute immer noch mache. Und auch wenn sonst, ich sag mal, die Arbeitsbelastung grundsätzlich sehr, sehr hoch ist, dann sehe ich das und oder ich hoffe, ich sehe es und ich sehe es hoffentlich genügend, aber ich glaube, das ist meistens schon der Fall. Und dann besprechen wir einfach ganz klar, wo die nächste Möglichkeit gibt, irgendwie wieder Kraft zu tanken, dass man vielleicht auch einmal ein bisschen zurückfährt. Und ich sage mal, dass es Phasen gibt oder vielleicht auch mal Projekte gibt, wo einfach die Arbeitsbelastung mal höher ist, das ist ganz normal. Und ich glaube, das kann man auch nicht völlig ignorieren, weil dann würde irgendwann unser Geschäft gar nicht mehr funktionieren. Aber dass man schon darauf achten muss, dass nicht irgendjemand da jetzt zugrunde geht und einfach permanent immer bis zum Anschlag arbeitet, das ist, glaube ich, wichtig. Und wir haben uns auch in unseren Teams so ein bisschen breiter inzwischen aufgestellt, dass wir auch sagen, wenn es irgendwo in Teams mal irgendwie echte Peaks gibt, wo Mitarbeiter wirklich bis zum Anschlag arbeiten, dass das einfach durch andere Mitarbeiter, die vielleicht zu der Zeit ein bisschen weniger zu tun haben, abgefedert wird.
Ja, schön, dass ihr da so ein System etabliert habt. Und ich glaube, es hilft ja auch total, wie du schon sagst, deine eigene Perspektive da einbringen zu können und deine eigene Erfahrung in dem Bereich. Zum Thema Grenzen setzen gehört es ja auch immer so ein bisschen Nein zu sagen. Das fällt vielen ja schwer. Du hast gerade gesagt, dass es für dich auch nicht immer einfach ist. Was würdest du denn sagen, wie sage ich Nein, ohne, ich sag mal, beispielsweise unkollegial zu wirken? Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Routinen oder Kommunikationsformeln, die sich für dich bewährt haben in der letzten Zeit?
Also was ich grundsätzlich nicht mache, wenn jemand auf mich zukommt mit einer, was auch immer, mit einer Bitte oder einer Aufgabe oder kann auch eine Rolle sein, also irgendetwas, gilt nicht nur intern, gilt auch seitens des Mandanten. Ich würde nie hingehen und als erstes sagen Nein, sondern ich würde immer versuchen herauszufinden, was bedeutet das eigentlich? Ist das wirklich was, was ich nicht machen kann oder nicht machen möchte? Gibt es vielleicht auch Alternativen, dass jemand anderes das macht? Manchmal sind vielleicht auch Sachen gar nicht so zeitkritisch, wo man erst denkt, das muss jetzt bis dann und dann fertig sein. Aber muss es das wirklich? Und ich glaube, wenn man so ein bisschen versucht zu hinterfragen, dann gelingt es einem relativ leicht, auch Alternativlösungen zu finden. Und ich habe festgestellt, wenn man sofort mit so einer ablehnenden Haltung reagiert, ist es viel schwieriger, natürlich eine Lösung zu finden, als wenn man sich grundsätzlich den Dingen aufgeschlossen zeigt und einfach sagt, okay, hey, komm, wir versuchen irgendwie gemeinsam eine Lösung zu finden, die für alle irgendwie gangbar ist. Ist ganz interessant. Ich hatte mal ein Erlebnis mit einem Kunden, der war auf der Suche nach einem Steuerberater, globales Unternehmen. Und da hatte ich ein Gespräch mit dem Head of Tax Und der hatte, glaube ich, mehrere zum Interview eingeladen. Also es war so ein bisschen wie, als würde man sich für einen Job bewerben. Ganz, ganz interessantes Vorgehen. Und der hat aber nicht nur so, also wir haben uns nicht steuerlich fast gar nicht unterhalten. Wir haben uns wirklich nur über persönliche Dinge, über Herangehensweisen, Kommunikationsfragen unterhalten. So, und dann sagte er zu mir, ja, wenn ich dich jetzt bitte, dass du mir einen Bericht bis Freitagabend schickst, wie reagierst du? Und ich war natürlich durch meine ganze Dealszeit so erzogen, selbstverständlich wird der Bericht Freitagabend geschickt. Also dieses Freitagabend End of Business ist irgendwie so eine ganz klassische Deadline im Dealsgeschäft. So, und das, der kam jetzt, aber es war kein Private Equity oder so, die waren zwar ähnlich aufgestellt, aber funktionierte schon ein bisschen anders. Und dann sagte der zu mir, ja, aber die erste Frage, die ich ihm doch stellen müsste, wenn er das von mir verlangen würde, guckt sich das wirklich jemand noch am Wochenende an? Oder kann man sich ja vielleicht am Montag oder Anfang der nächsten Woche schicken? So, also das hat mir irgendwie nochmal so ein bisschen auch Mut gemacht, sage ich mal, solche Sachen auch Kunden gegenüber vielleicht höflich in aller gebotener Professionalität zu hinterfragen, was, glaube ich, manchmal sinnvoll sein kann und vielleicht auch für alle Seiten ein bisschen Stress nimmt. Ne?
Klingt echt nach so einem kleinen Wake-up-Call, den du da hattest. Also gar nicht direkt Nein sagen, sondern erstmal hinterfragen, okay, sogar wenn wir Ja sagen, wie lässt sich strukturieren und lässt sich das unterbringen? Finde ich eine total coole Sichtweise und werde ich mir selber auch mal aufschreiben. Du hast ja, da sind wir vorhin schon kurz drauf eingegangen am Anfang, das Netzwerk Women in M&A initiiert. Heute bist du nicht mehr Lead des Netzwerks, aber du warst ja, ich sag mal, Initiatorin. Was war deine Motivation dahinter? Welches Ziel hast du damit verfolgt?
Das lag hauptsächlich daran, dass ich, wie gesagt, im Deals-Umfeld gearbeitet habe. Ich habe das Netzwerk gegründet, da hatte ich auch schon meine erste Tochter und hatte immer so ein bisschen das Gefühl, als Frau, aber sowieso als Mutter und erst recht in Teilzeit die einzige Frau in diesem in diesem Deals-Umfeld zu sein. Also so, ich sag mal, Associate, Senior Associate sind immer relativ viele, auch weiblich gewesen. Da hätte ich fast gesagt, war es immer so 50-50. So, aber dann wurden die Reihen irgendwie dünner, was Frauen angeht. Damals, ne, das war 2014, als ich das Netzwerk gegründet habe, da war es auch noch nicht so üblich, dass irgendwie Kinder in der Kita waren. Und da sind wir auch in Hamburg echt verwöhnt, was das oder das Betreuungsangebot für Kinder angeht. Und da fühlte ich mich schon manchmal echt alleine auf weiter Flur. Aber nicht nur in meiner Rolle als Mutter oder in Teilzeit, sondern auch grundsätzlich als Frau. Also oft war es ja so, dass man irgendwie da immer an großen Verhandlungstischen sitzt und da war es an der Tagesordnung, dass ich die einzige Frau mit 12 Männern am Tisch war. Und ich hatte früher öfter den Eindruck, dass das irgendwie einen Unterschied gemacht hat, dass man als Frau da saß. Und ich will gar nicht sagen, dass das gut oder schlecht war. Es war ganz unterschiedlich, kam total auf die Runde an. Also es gab Runden, wo man als Frau einfach gar nicht richtig zu Wort gelassen wurde. Mhm. Es gab Runden, wo die Männer sich alle gegenseitig unterbrochen haben. Aber wenn man als Frau gesprochen hat, wo jeder einen hat aussprechen lassen, wo man höflicher und, ich sag mal, mit mehr Anstand behandelt wurde als die zusammensitzenden Männer. Es gab wenige Situationen, wo es absolut egal war. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht angehen, dass es irgendwie immer einen Unterschied macht, wenn man in diesen Runden sitzt und dieses Gefühl, irgendwie anders behandelt zu werden, in welche Richtung jetzt auch immer, aber man fühlte sich immer ein Stück weit alleine. Und ich weiß, dass es auch anderen Frauen so ging, gerade auch welche, die im Private Equity Umfeld unterwegs waren, wo wirklich hauptsächlich Männer sind. Und ich hatte immer auch ganz interessante Gespräche mit einer Anwältin von einer großen Kanzlei, die sich auch nur um Private Equity gekümmert hat, die auch gesagt hat, ach, ich fühle mich manchmal ein bisschen einsam irgendwie als Frau in diesen Runden. Und da habe ich gedacht, ja, das Wort einsam, das trifft es manchmal so ein bisschen. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht den Frauen gut tut, wenn sie das Gefühl haben, sie sind eben einfach nicht mehr einsam in diesen Runden oder alleine, sondern dass es eben viele gibt, die auch in diesem Umfeld sich vielleicht gerne austauschen würden. Und das ist eine Sache, die mir immer am Herzen gelegen hat, dass wir uns nicht über Kinder- und Familienbetreuung ausgetauscht haben. Auch da gab es oder gibt es ja diverse Netzwerke, die sind auch alle sehr gut und haben ihre absolute Berechtigung. Aber das war für mein Netzwerk nicht der, der ausschlaggebende Punkt. Oder ich sag mal, das war nie ein Fokuspunkt, sondern für mich stand immer die Fachlichkeit im Vordergrund, dass eben diese Deals, und darum ging es mir einfach auch immer, dass wir uns über Deals austauschen und alles, was damit zusammenhängt, aber eben weniger um, ich sag mal, wie vereinbare ich Beruf und Familie.
Ja, ich finde das total spannend, was du sagst, weil ich das auch teilweise erlebe in, ich sag mal, eher männlichen Runden, dass es als Frau irgendwie immer direkt ein Statement ist, da zu sein. Aber manchmal möchte man ja auch gar kein Statement setzen und nicht irgendwie jetzt direkt alle Frauen auf der Welt repräsentieren, sondern auch einfach mal da sein und sich fachlich irgendwie einbringen. Und ich finde es total schön, dass du da mit dem Netzwerk dann so einen guten Schritt gegangen bist. Wie waren denn da damals deine ersten Schritte, als du gesagt hast, ich möchte sowas aufbauen? Wie bist du da vorgegangen?
Also ich habe erstmal so ein bisschen geguckt, so welche Frauen kenne ich in dem Umfeld? Und ich sag mal, dafür hatte ich lange genug in Deals gearbeitet, als dass ich viele Frauen kannte. Und habe dann natürlich intern auch bei PwC alle möglichen Deals-Menschen gesprochen und gefragt, kennt ihr Frauen, die eure Kunden sind oder die bei Kunden von euch arbeiten in diesem Bereich, und habt so eigentlich ja peu à peu dieses Netzwerk aufgebaut. Und ich muss sagen, es hat immer echt großen Anklang gefunden, und da sind auch viele Frauen in dem Netzwerk, die einfach schon immer dabei sind und die einfach immer gerne gekommen sind, auch zu den Veranstaltungen, und auch so immer für Sparring zur Verfügung gestanden haben. Und was mir auch wichtig war, diese Frauen untereinander zu vernetzen. Also ich wollte gar nicht, dass es jetzt meine Veranstaltung ist, sondern ich wollte eine Plattform bieten, dass diese Frauen sich austauschen können und das Gefühl haben, sie sind so ein bisschen unter, ja, ich sag mal so, ihresgleichen irgendwie. Und das war Hauptanliegen, und ich glaube, das ist auch ganz gut gelungen. Und als ich dann aufgehört habe, ich habe es ja vorhin gesagt, ich bin dann irgendwann von Deals gewechselt und habe neue Aufgaben hier übernommen, und in dem Zuge habe ich dann auch den Lead für dieses Netzwerk abgegeben, weil ich gedacht habe, dann gibt's welche, die sind einfach auch näher dran und die sind im täglichen einfach viel mehr mit diesen Themen konfrontiert, als ich es bin. Und deswegen habe ich das an eine ganz tolle Nachfolgerin übergeben, die das mit der gleichen Leidenschaft betreibt, wie ich es gemacht habe, und die auch die gleiche Leidenschaft für Deals hegt, wie ich sie immer gehegt habe. Und von daher zeigt es mir auch, dass das jetzt genauso weiter betrieben wird, dass das damals die richtige Entscheidung war, dieses Netzwerk zu gründen, und dass solche Themen auch immer noch Bestand haben offensichtlich. Also ich glaube auch, es wird noch sehr, sehr, sehr lange dauern, leider, bis das irgendwie weggeht. Wenn es überhaupt weggeht, wahrscheinlich nicht.
Wie nimmst du das wahr im Netzwerk? Du hast es dann ja doch eine Weile begleitet. Hast du das Gefühl, dass auch Frauen an sich, die dem Netzwerk beigetreten sind, mit denen du interagiert hast, dass die vielleicht auch schon sich über die Jahre so ein bisschen verändert haben, ihr Standing verändert haben?
Ja, ich glaube schon, gerade die jüngeren Frauen, ne? Ich glaube, dass viele Dinge heute zum Glück selbstverständlicher geworden sind. Also ich weiß noch, als ich meine Tochter damals mit einem Jahr in die Kita gegeben habe, das war damals noch keine Selbstverständlichkeit. Und viele haben echt gefragt, wie kannst du das machen? Und die ist noch so klein. Und ich sag mal, gerade die ältere Generation, die hat, glaube ich, echt große Schwierigkeiten damit gehabt. Und von daher glaube ich, dass das irgendwie damals, ich will es nicht sagen, suspekt war, aber ich glaube, viele fanden es irgendwie schräg oder nicht selbstverständlich und fanden es, glaube ich, auch nicht richtig dem Kind gegenüber. Also ich bin für mich froh, dass ich damit nie ein Thema hatte, weil ich selber gar nicht anders aufgewachsen bin. Also meine Eltern haben mich auch schon betreuen lassen, als ich sehr, sehr klein war, was damals natürlich noch viel unüblicher war. Aber deswegen war das für mich jetzt gar nicht so ein großes Ding, sage ich mal, ja, sondern es war eher eine Art Selbstverständlichkeit und normal, dass man das macht. Und ich heute, die jüngeren Frauen haben es, glaube ich, echt ein bisschen einfacher, weil es nicht mehr in Frage gestellt wird. Und zumindest, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, in Hamburg ist, glaube ich, auch noch die ganze Betreuungssituation zum Teil viel besser und diese Infrastruktur besser ausgebaut, als es in anderen Bundesländern ist. Und von daher glaube ich, dass es einfacher ist für die jüngeren Frauen heute, eben beides zu vereinbaren, Job und Familie. Und ich glaube, es wird auch keiner komisch angeguckt, wenn jemand sagt, so, mein Kind geht jetzt mit eins in die Kita, aber auch nicht, wenn jemand sagt, nee, ich möchte jetzt irgendwie die ersten 3 Jahre, dass das Kind noch zu Hause ist. Also ich sag mal, es herrscht mehr Flexibilität in den Köpfen, was dieses Thema angeht. Und von daher glaube ich, dass es heute ein bisschen einfacher ist, weil es normaler ist. Und man nicht das Gefühl hat, man muss sich rechtfertigen. Ich hatte früher manchmal das Gefühl, ich muss mich rechtfertigen meiner Umwelt gegenüber.
Kann ich mir vorstellen. Du hattest ja schon gesagt, dass es natürlich ein bisschen besser geworden ist in vielen Aspekten, aber welche Hürden siehst du denn noch?
Also ich glaube schon, die größte Hürde, die wir haben, ist, dass das Selbstverständnis in den Familien nach wie vor ist, die Frau kümmert sich. In den ersten Wochen biologisch gar nicht anders möglich, völlig klar. Ich sag mal, irgendwann kommt ein Zeitpunkt, wo man sagt, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass ein Mann in Teilzeit arbeitet, ja. Und was mich manchmal heute noch echt stört, ist, dass wenn ein Mann in Teilzeit arbeitet, dann sagen alle, oh echt, du arbeitest in Teilzeit und krass und finde ich ja cool oder finde ich auch nicht cool, was auch immer, mit wem man gerade spricht. Ja, also es würde ja keiner zu einer Frau sagen. Oder wenn ein Mann mit einem Kinderwagen über einen Spielplatz schiebt oder mit einer Kinderkarre, echt, das ist ja toll, dass du mit deinem Kind in der Woche nachmittags auf dem Spielplatz ist. Würde irgendjemand zu einer Mutter das sagen? Im Leben nicht. So, und ich glaube, das ist nach wie vor echt eine Hürde. Und da würde ich mir persönlich wünschen, dass wir da irgendwann nochmal so ein bisschen, ich sag mal, in andere Zeiten kommen, wo es auch für die Männer einfach selbstverständlich ist, dass sie eben auch nachmittags sich ums Kind kümmern und dass man sich abwechselt. Und ich stelle mit echt Freude fest, dass es schon Fälle gibt, wo das selbstverständlich ist, aber es ist einfach, glaube ich, die Mehrheit lebt schon so ein etwas klassischeres Rollenverständnis und das ist manchmal schade. Und es geht ja auch nicht nur um die Zeit, die man dann mit den Kindern verbringt. Also das ist eigentlich gar nicht das, was mich immer so an meine Grenzen bringt, dieses, ich bin dann irgendwann nachmittags und kümmere mich um die Kinder, sondern eher dieses ganze Drumherum. Ne? Dann ist jemand zum Kindergeburtstag, dann braucht jemand ein Faschingskostüm, dann will jemand verabredet sein, dann hat jemand ein Hockeyspiel, dann muss jemand zum Reiten, dann muss, ne? Irgendwas ist immer. Und irgendwie diese ganzen Themen immer auf der Pfanne zu haben, so, das ist, finde ich, das, was die eigentliche Herausforderung im Alltag ist. Und ich glaube, die einen auch echt so ein bisschen erschöpfen lässt irgendwann. Als ich vorhin sagte, ich war irgendwann mal an so einem Punkt vor 2,5 Jahren, wo ich mir dann auch Hilfe geholt habe, wo ich gedacht habe, so, es wird mir alles zu viel, ich kann das alles gar nicht mehr. Da merkte ich schon, ich vergesse auch alles. Also das war einfach zu viel im Kopf. Und da habe ich schon gedacht, alles, was jetzt nicht auf dem Zettel steht bei mir, das meine ich wirklich wörtlich, also was ich nicht aufgeschrieben hatte, das fand einfach auch nicht statt, weil ich es alles vergessen habe. Und das ist irgendwie, glaube ich, so ein bisschen die eigentliche Herausforderung, ja, dieses ganze Drumherum, was alles bewältigt werden will.
Ja, ich stimme dir da in allen Punkten total zu und ich glaube, dass vielleicht gerade solche Folgen, wie wir sie heute aufnehmen, ein kleiner Schritt in die richtige Richtung sind. Hast du denn zum Abschluss noch einen bestimmten Impuls, den du besonders unseren Hörerinnen heute mitgeben möchtest?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist immer ganz wichtig, an sich selber zu glauben. Und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, einfach die Dinge auch auf sich zukommen lassen und nicht in vorauseilendem Gehorsam immer sagen, nee, ich glaube, das wird dann nichts. Und wenn ich ein Kind habe, glaube ich, kann ich dies nicht. Und wenn ich Teilzeit arbeite, kann ich aber den Job nicht mehr machen. Ich glaube, dieses einfach auch mal dieser Sprung ins kalte Wasser ist, glaube ich, unglaublich erfrischend und tut jedem gut. Und am Ende des Tages kann man, glaube ich, viel mehr hinkriegen, als man manchmal von vornherein denkt. Die Erfahrung habe ich jedenfalls gemacht, dass wenn ich habe immer irgendwie optimistisch gedacht, dass irgendwie wird das, und ich habe es auch am Ende des Tages, wurde es immer irgendwie.
Das ist eine total schöne Message zum Abschluss, liebe Eike. Vielen, vielen Dank für deine Offenheit, deine Klarheit und deine Impulse. Mir hat es total viel Spaß gemacht, heute mit dir zu sprechen. Und das hat mich selber auch irgendwie total inspiriert und motiviert. Und ich hoffe, dass wir das auch nach außen tragen können und dass diese Folge Mut macht, den eigenen Weg zu gehen, Grenzen dabei aber ernst zu nehmen und sich gleichzeitig, ja, ich sag mal, nicht unterbuttern zu lassen. Ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören an all unsere HörerInnen und bis zum nächsten Mal.
Vielen Dank, Laura.
Ich konnte halten, was ich versprochen habe. Dann teile diese Podcast-Folge mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniere unseren Podcast auf den gängigen Plattformen und hinterlasse eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.